Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Sportsfreunde und Freundinnen, herzlich willkommen da draußen an den Weltempfängern. Wir sind wieder auf Sendung, der lustige Tobi und der Dennis. Hot Seats, Cold Brews in der Leitung. Tobi, guten Morgen, wie geht's dir?
Guten Morgen, mir geht's sehr, sehr gut.
Du bist echt tatsächlich 1A frisiert heute Morgen.
Also Wahnsinn,
ich bin ganz begeistert.
Das ich habe mich extra schick gemacht für dich.
Hat es gelohnt, dass ich da immer so drauf rumgeritten habe, ne?
Mm, genau.
Wir können ja alle besser werden.
Haben mich Stunden gekostet heute Morgen, die Frisur anscheinend hinzuzupfen. Genau. Nee. Also du, ich mache mir da ja, ich lasse mich da auch gerne von dir inspirieren und auch immer wieder korrigieren, also von daher.
Inspirieren kann ich nicht viel, was Frisuren angeht.
Ja,
die genau. Zeiten sind vorbei. Also früher, ich weiß, du kannst dich sicherlich erinnern, mit Holger Meier und Manfred Stromberg, wir waren die schönsten Mähnen immer am Start. Aber zumindest bei mir sind die Zeiten lange vorbei. Der Manni und der Holger sind ja in dem Haarbusiness noch ganz vorne mit dabei, aber ich habe nur noch Schnäuzer zu bieten.
Ja, ihr wart quasi German Flowrider, ne?
Ja, kann man fast so sagen, ja, richtig. Also nur frisürlich natürlich.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Mir geht's gut. Ich bin relativ entspannt jetzt gerade zu Hause, nachdem ich letzte Woche wieder ein bisschen unterwegs war. Aber wie geht's dir?
Ich bin auch relativ entspannt zu Hause, nachdem ich letzte Woche viel unterwegs war. Aber wie geht's dir? Wo warst du denn?
Ich war auf der Free in München. Das ist so eine, im Grunde eine Allesmesse. Weil da ist wirklich von Camping, also ich war mit Thule dort, das Camping, da ist Motorrad, also die Intermod und dann noch alles mögliche andere an Freizeit und Geschissel. Und der andere Teil der Messe ist dann noch irgendwie so eine Schmuckmesse. Also da haben sie wirklich alles zusammengelegt, was irgendwie nicht zusammenpasst.
Hast du eine Rolex geholt?
Nee, leider nicht, aber...
Ja, stimmt, ich hab's gesehen bei dir auf diesen sozialen Medienkanälen und mein alter Teamkollege Florian Konietzko, der ist auch da, die hatten da so einen Jump-Parcours irgendwie aufgebaut in der Halle. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da sind die so rumgehüpft. Konnten wir auch irgendwelche Bikes-Tests fahren und so. Also ich glaube, das Messekonzept habe ich grob verstanden.
Ja, genau, also es ist irgendwie, ist ganz cool und vor allen Dingen fand ich cool, es war mal eine Messe, wo auch verkauft wurde. Also wir haben bei Thule auch Sachen verkauft und das war so ein bisschen auch ein Grund für mich, dahin zu fahren, weil ich mag das wirklich gerne, Leute zu beraten und denen halt auch am Ende was zu verkaufen. Und das hat unfassbar Spaß gemacht. Also es ist immer so, wenn man das so hin und wieder mal macht, finde ich das echt mega, mega cool und macht mir unfassbar Spaß, weil du halt einfach auch mit den ganzen Leuten, die Produkte dann verwenden, ins Gespräch kommst oder halt auch mal so verstehst, was wollen die, was brauchen die, wie kann man denen vielleicht helfen? Und ich finde das immer so total toll, ich sage immer so, nah am Kunden zu sein, immer mal wieder und einfach zu checken, was geht da draußen ab? Weil wir in unserer Bubble, wir kriegen ja dann doch auch oft nur das mit, was irgendwie über unseren Insta-Feed schallert.
Ja, und was wir uns selbst auch immer so gegenseitig bestätigen, ne? Und da merkt man oft, man gar nicht unbedingt so nah an dem dran, was dann die Leute vielleicht geil finden, die man auf so Messen oder Festivals trifft. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Ja, und da glaube ich wirklich, jeder Produktentwickler von der Company sollte immer mal wieder auf so Messen eingeladen werden oder gezwungen werden, auf so Messen zu gehen. Ich weiß, dass sie das immer total ungern machen, leider. Wobei ich das wirklich überhaupt nicht verstehe. Ich finde das mega cool. Aber damit man halt einfach mal sieht, entwickelt man die Produkte vielleicht auch teilweise am Kunden vorbei? Oder was sind denn wirklich die Bedürfnisse der Kunden? Und ich glaube, das findest du nirgendwo besser raus wie auf solchen Messen.
Ja, das kann sein. Aber das war jetzt, also jeder Stand konnte da was verkaufen oder hat nur Thule da was verkauft?
Ich glaube, jeder Stand konnte was verkaufen. Ich weiß es gar nicht ganz genau, wie es war, aber Thule hat auf alle Fälle was verkauft.
Weil oft ist ja bei so Veranstaltungen dann auch, dass das so ein bisschen zu so einem Ramschladen würde. Aber das war dann...
Also hier war es so, du hast es bezahlt, dann hast du natürlich einen gewissen Rabatt bekommen und dann wurde dir das zugeschickt. Weil so ein Dachzelt unter dem Arm auf dem Messebesuch ist ein bisschen unhandy.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, genau, weil Thule hat ja nicht nur unheimlich viel Produkte, sondern auch ein ganz schön große teilweise, ja.
Richtig, genau. Nee, von daher die...
Also Mitnahmeartikel gab es gar nicht?
Gab's auch, hat aber kaum einer gemacht, um ehrlich zu sein. Und was ein bisschen lustig war, wir haben noch so eine Challenge gemacht, so Beat the Ambassador. Und zwar war meine Challenge, ich musste eine Dachbox einräumen und eine Heckbox einräumen und habe...
Haben sie es den Kunden wieder, aber leicht gemacht, wenn sie dich als Gegner dahinstellen?
Tatsächlich, ich habe nämlich jedes Mal verloren.
Ehrlich?
Ja.
Ich dachte, du bist Backprofi.
Ja, aber die Leute haben immer gegen mich eine Tudeltasche gewonnen. Von daher, ja. Ganz
das
schade.
Das war doch bestimmt Konzept, oder? Das war doch bestimmt Konzept, dass die Tudeltaschen rausgehen an alle Happy also Hause.
Also ich könnte es jetzt so verkaufen, ne? Aber ja? Ich habe schon Gas gegeben.
Ja, cool.
Ja, das
müssen
ist
wir hier, noch mal ins Lager.
Da gibt es doch diese Geschichte von Oliver Kahn, der bei so einem Charity-Spiel oder bei so einer Charity-Veranstaltung stand der im Tor und dann waren halt so kleine Kinder, die mussten halt aufs Tor schießen. Und Oliver Kahn hat jeden gehalten.
Das ist ein Arschloch.
Also wirklich, kein Kind hat da auch irgendwie nur einen Pfennig eingesammelt, weil er halt einfach jeden weg... Also wir waren ja froh, dass er das Kind nicht noch gebissen hat oder sowas. Aber
immerhin.
Ja.
Ja, so sind sie, unsere Fußballstars.
Gute Mentalität, nicht mit mir. Nicht mit
ja,
mir.
Aber wenn du so durch und durch Sportler bist, dann der muss ja Bälle halten. Weißt du, das ist ja auch für die Lebensstatistik schlecht, genau. Ne? Wenn du an einem Tag 50 Bälle reinkriegst. Egal von wem.
Mir kommt hier nichts in den Kasten.
Ja, ja. Bestimmt so eine Lebensstatistik, die Torwerte.
Genau, ja. Nee, das war, also wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Danach war ich in München noch lecker essen. Also insgesamt war es wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr schöner Messebesuch. Also da freue ich mich mal. Für uns gehen jetzt die Messen auch bald wieder los. Allerdings eher so die Outdoor-Messen.
Ja.
Und genau.
Da ja, nächster Auftritt ist doch wahrscheinlich für dich Audi Cycling World, oder?
Richtig, genau.
Ja. Kommen wir später noch zu, wo wir bei Messen sind. Hier, ich finde, Thema Eurobike könnten wir auch mal ganz kurz ankratzen.
Was?
Eurobike, ist jetzt noch ein Begriff?
Gibt sie noch?
Ich glaube, ja.
Okay. Also,
ja, ist krass, oder? Wie sich das in sich, wie das Konstrukt Eurobike gerade so in sich zusammenfällt.
Ja.
Ja.
Ja, gut, aber ich meine, haben wir jetzt schon oft drüber geredet, sind sie halt auch so ein bisschen selber schuld, ne?
Ja, schon, ja.
Also, das haben sie halt leider... Haben sie nicht so gut gemacht. Jetzt wird ja die Cycling World die neue Eurobike scheinbar.
Und ja, da bin ich nicht ganz sicher. Also ich finde die Cycling World cool, aber ich glaube, eine Eurobike wird sie nicht ersetzen können.
Nee. Wegen
Größenproblemen schon mal. Und auch, die haben ja der Messeplatz da. Ich glaube, die können nur 2 Tage Messe machen, weil das ist ja auf dem Areal, wo auch sehr viele Firmen arbeiten. Also das ist ja quasi ein Industriegelände. Ein altes, ein sehr schönes. Aber nichtsdestotrotz ist von Montag bis Freitag da ein normaler Betrieb von Schreinerei, Schabulske und Gaswasserscheiße Müller. Und da kannst du nicht sagen, wir machen jetzt eine Woche Messe und ihr bleibt alle mal zu Hause.
Ja, ja, klar. Die Frage ist halt, muss es eine Eurobike ersetzen? Also braucht es eine Eurobike?
Ich glaube schon, dass es so eine große Branchenmesse schon, dass die schon wichtig ist eigentlich. Vielleicht aber nicht in dem
was
Stil,
denkst
die Eurobike
du,
war.
Was denkst du, wofür? Weil es gibt ja jetzt auch noch große Messen. Wobei, die in, da wurde ich auch korrigiert, die in Las Vegas, die gibt es auch nicht mehr, ne? Die gibt es schon länger nicht mehr.
Da habe ich den Podcast, habe ich gehört, wollte ich dauernd was sagen und merkte, fuck, ist ja ein Podcast, ich kann gar nicht reinreden.
Kannst gar nicht reingrätschen. Ja,
genau, ja. Nee, die gibt es schon länger nicht mehr. Ja, also genau. Große, ich glaube, so große, in Anführungsstrichen Leidenmesse gibt es dann gar nicht mehr. Vielleicht kannst du noch Taipei Cycle Show, aber... Was ich an der Eurobike immer spannend fand, auch vor allem die letzten Jahre, wo die ersten großen Firmen sich da rausgenommen haben und gesagt haben, ach, wir machen da nicht mehr mit, dass dann letztendlich doch alle vor Ort waren. Also als Fußvolk und die Möglichkeit des Meet and Greet genutzt haben. Und daran sieht man ja eigentlich, dass es schon eigentlich notwendig ist und Bedarf dafür da ist, dass die Branche sich sieht und spricht. Nur sind halt nicht mehr alle bereit, die Zeche zu zahlen. Und deswegen glaube ich, so vielleicht in einem kleineren Rahmen kürzer, wieder vielleicht in einem nicht so populären Messegelände, die nicht so hohe Preise aufrufen, wo auch das Umfeld vielleicht was günstiger ist. Keine Ahnung, ob das dann da wieder funktionieren würde. Wahrscheinlich nicht, aber ich werde die Eurobike nicht vermissen und irgendwie doch.
Ja, also ich vermisse die Eurobike in Friedrichshafen tatsächlich, weil das war immer eine gute Zeit, wenn man irgendwie mit den Campern davor gestanden ist und so. Das war irgendwie so, ich fand auch, also für mich war so der September auch immer perfekt. Ne? Das war ja am Anfang September, das macht natürlich jetzt im aktuellen wie die Bike-Branche so tickt, macht das halt gar keinen Sinn um diese Jahreszeit, aber für mich war es tatsächlich immer ganz cool. Es hat Spaß gemacht, man hat sich irgendwie, man hat immer wieder die ganzen Leute wieder getroffen und man hat halt gemeinsam irgendwie Zeit verbracht. Das zum Beispiel gibt es ja auf der Messe in Frankfurt echt wenig, ne? Das verläuft sich da halt einfach alles so und
ja, es war von Messe 1 in Frankfurt an nicht mehr so cool. Ich bin ja todesmotiviert damals auch wieder mit dem Camper hingefahren. Hm. Warst du auch schon mal mit dem Camper?
Nee, aber ich weiß, wo du gestanden hast.
Oh, du stehst auf so einem räudigen Platz zwischen Schnellstraße, Hochhaus und Autobahn und es hat überhaupt gar kein Flair. Da waren auch nicht viele so oder nicht mehr so das wie früher. Und dann hast du da auch, glaube ich, noch 40 Euro bezahlt für die Nacht und das war richtig scheiße. So.
Ja, hoffen wir, dass das wieder was kommt. Ja,
ja Mann.
So langsam geht ja nicht nur die Event-Saison los, sondern auch die Racing-Saison. Und das Erste, was jetzt so richtig groß hat, wobei es war irgendwie Hardline, glaube ich, da hat man aber gar nicht so viel mitbekommen gefühlt, weil
das verregnet war.
Ja, genau, ist ja auch so ein bisschen abgesagt worden, glaube ich, ne?
Ja, also, das Finale ist abgesagt wegen Regen und Wind. Und die haben dann die Quali-Läufe gezählt, wobei ich habe das Ergebnis gesehen, also das war schon okay, denke ich.
Ne? Ja, genau.
Ich glaub, am Ende waren auch alle happy.
Ja.
Außer vielleicht der Zweite, der ist nie glücklich, der denkt sich, hätte auch Erster werden können. Aber ja, so ist das halt. Ich meine, aber Troy Brosnan ist gewohnt, Zweiter und Dritter zu werden, insofern
auch okay. Also ich glaube, der wüsste gar nicht, was er machen würde, wenn er oben steht.
Ja, ganz schön.
Dann wäre er mal genauso groß wie alle anderen.
Ja, exakt.
Aber was jetzt ja auch war das Straßenrace in Valparaiso. Hast du das zufällig gesehen?
Nein. Du?
Ja.
Ja.
Grundsätzlich sind ja diese Straßenraces sehr populär im Winter und gerade in Südamerika halt extrem groß. Mittlerweile schwappen die auch mehr und mehr nach Europa rüber. In Genua gibt's ja eins und so, ne? Aber gerade Valparaiso ist halt einfach riesig und ist halt richtig crazy und es ist natürlich bekannt dadurch, dass man...
Du meinst jetzt so City
Downhill? Ja, genau.
Richtig. Ja, bei Straßenrace habe ich jetzt gedacht, so ey, wie damals in Nürnberg mit dem Rennrad irgendwo eine Straße runterhämmern.
Nee, so City Downhill.
Ja, okay, ja. Verstehe. Straßenrace, genau. Das ist also ein Wort, was du hier ins Spiel bringst, das kenne ich nicht.
Ja, okay, nee, das verstehe ich schon auch, dass du damit nichts anfangen konntest. Entschuldigung, wie immer meine Schuld.
Ja, genau.
Das war auf alle Fälle wieder crazy und ich finde es ja krass, ein Teamkollege von mir, Thomas Slavik, ist da ja der absolute König. Er hat diesmal nicht gewonnen, aber ist trotzdem auch wieder nach einem riesen Crash irgendwie da angetreten und hat echt eine gute Zeit in den Asphalt gebrannt. Aber ich finde das so crazy und jetzt wollte ich mal von dir wissen, wie findest du das so?
Ich glaube, den Crash habe ich sogar gesehen. Das ist ja wie so eine Flipperkugel da durch die Treppengasse runtergehämmert. Oder war das ein anderer? Egal, die sehen ja alle furchtbar aus, die Crashes, ja.
Ja, genau.
Wie ich das finde, dieses City Downhill.
Ja.
Also ich war noch nie vor Ort bei einem, deswegen kann ich das nicht so genau einschätzen, wie das wirklich ist, das dann zu fahren. Ich finde, es sieht einerseits total lustig aus. Also mich kribbelt es dann so ein bisschen, würde ich auch gerne mal mitfahren. Wobei es dann auch wieder viele Stellen gibt, wo ich mir denke, das ist jetzt aber zu krass. Weißt du, wenn du einfach so schnell da durch irgendwelche Gassen hämmern musst oder durch so Türeinfahrten, wo kaum der Lenker durchpasst. Diese Do-or-Die-Dinger, das weiß ich nicht, ob ich das geil finde, aber insgesamt, ja. Und wo du es gerade sagst, es gab hier mal, jetzt wirst du lachen, in Nimwegen, das ist in Holland, in Nimwegen gab es einen City-Downhill mal vor ein paar Jahren. Die haben da, meine ich nicht, 30 Höhenmeter oder 40 Höhenmeter. Und der hat mich mitgefahren mit Robin Mölders damals, so Race-Kollege. Ja. Und das hatten die echt cool gemacht. Das war jetzt also so Valparaiso in Kleinstformat, ne? Und da bist du auch so durch Treppen gefahren, die sind durch ein Haus durchgefahren, durch eine Bar durch, dann hatten sie so ein Gap, eine Treppe runter. Also die haben alles an Höhenmetern ausgenutzt, was der Ort hergab. Und es hat extrem Spaß gemacht. Aber ob ich jetzt so einen echten Männer-Event da, ich weiß es nicht. Aber wir haben in Stuttgart vielleicht bald die Chance. Sollen wir uns anmelden, Tobi?
Auf gar keinen Fall.
Nee, aber warum nicht?
Nee, aber du kannst gerne.
Da hätte ich schon Bock, muss ich sagen. Jetzt überleg. Meinst du, man kann sich da anmelden? Oder ist es ein Einladungsrennen?
Wahrscheinlich.
Ich glaube, ich würde das machen. Ne? Ich glaube, ich würde das machen. Ja, ich glaube, ich würde das machen.
Ja, nee, ich nicht. Also ich finde das immer, also ich kann da das ist so ein bisschen wie ein Autounfall. Ey, du kannst nicht hingucken, aber du kannst auch nicht wegschauen. Wenn die da halt echt so an diesen Geländern vorbei metern,
ja,
mit Mega-Geschwindigkeit und du denkst so einmal, also du hast halt irgendwie, dann springen die irgendwelche Treppengaps und so, wo du halt links und rechts nur so 3 Zentimeter Platz hast. Und ich denke so, boah. Und ich meine, hier Thomas Slavik ist ja auch irgendwie vor 2 Jahren da so hart eingeschlagen, 2 oder 3 Jahren, dass er halt auch irgendwie so ohnmächtig die nächsten Stufe so runtergepurzelt ist.
Ja, das will man nicht sehen, ne?
Genau.
Also der Fischi hat, glaube ich, auch ein paar Storys zu erzählen. Er ist auch schon häufiger.
Ja, genau.
Wobei er auch häufig vorne mitfährt, muss man auch sagen.
Genau.
Ja.
Ja. Also der bei Genua war der ganz weit vorne. Jetzt hat er gerade eben so die Quali verpasst. Hatte aber auch, glaube ich, im Winter ein gebrochenes Schlüsselbein. Und war halt deshalb nicht ganz fit. Aber ja, ist schon crazy, was da halt aber auch immer für eine Stimmung ist. Und da sind halt natürlich auch super viele Fahrer, die du halt gar nicht am Schirm hast, weil Südamerika da halt wirklich einfach ein Riesenmarkt ist und ist das da auch schon so lange gibt, dass da halt auch wirklich eine Straßenrace-Community gibt. Eine City-Downhill-Community und halt einfach auch so eine richtige Szene. Und das gibt es bei uns ja eigentlich nicht so richtig.
Nee, aber vielleicht kommt das jetzt. Ich meine, du hast das ja mitbekommen mit Stuttgart, das ist ja kein Gag, ne? Und wann hast du das zum ersten Mal mitbekommen? Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie ein verrutschter April-Scherz, das wird nicht passieren. Erstens nicht in Stuttgart, zweitens nicht in Deutschland und sowieso nicht. Mhm. Und jetzt kommt es ja doch, ne? Also ich glaube, es ist sogar schon Streckenlayout, steht schon grob. Und was ich gehört habe, dass der Veranstalter so ein bisschen das gar nicht so geil fand, dass es geleakt wurde, weil die wollten das noch weiter so im Geheimen so auskochen. Und im Nachgang ist das jetzt echt ein Vorteil, weil es entsteht jetzt so ein Druck auf die Stadt Stuttgart und die Verantwortlichen. Mhm. So ein positiver Druck, ne? Weil die Szene geht ja voll steil gerade, dass es dem Event jetzt, glaube ich, eher gut tut.
Ja. Ja, okay. Ja, ich bin richtig gespannt. Also ich meine, ja, wenn es sowas mehr in Deutschland hat, dann wäre es natürlich nicht schlecht. Also grundsätzlich halt so diese alles, was Radfahren mehr zu den Zuschauern bringt.
Ja, denke ich auch.
Ist halt einfach ein Riesenvorteil, ne? Und wir haben halt immer das Problem, dass wir halt durch irgendwelche dunklen Wälder fahren und du musst halt die Zuschauer irgendwie dahin bekommen. Aber wenn du es andersrum machen kannst, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was halt der Motorsport immer wieder versucht mit irgendwelchen Formula E Races oder halt auch in der Formel 1, dass es dann halt Rennen in der Stadt gibt, in Las Vegas zum Beispiel oder ich glaube Australien ist auch mitten in der Stadt, ne? Baku. Das, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt die richtige Entwicklung. Und gerade hat man ja wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Mountainbiken echt so ein bisschen in den Hintergrund gerät, ne? Also ich hätte, um ehrlich zu sein, vor 4 Jahren nicht gedacht, dass Mountainbiken wie gerade so ein bisschen uncool wird. Und,
ist es so?
Ja, tatsächlich. Ja, also es ist total schwierig, irgendwie Mountainbikes zu verkaufen. Also normale Mountainbikes aber auch
aber es liegt ja nicht am Uncoolsein, sondern, glaube ich, einfach an der Marktsättigung.
Naja, also es ist schon so, dass auch die ganzen Marketingaktivitäten und so ja ganz viel in andere Sportarten, also Gravel oder sonst irgendwas, verlegt werden. Also Mountainbiken ist gerade wirklich ein bisschen am absteigenden Ast. Und das finde ich
sehe ich anders. Ich glaube, das liegt eher daran, weil einfach da der Markt wirklich so ein bisschen gesättigt ist und man jetzt guckt, wo ist er vielleicht noch nicht so gesättigt, wo können wir noch gut Räder verkaufen. Aber ja, mag sein. Aber was du gerade sagst mit den Zuschauern, dass man die Events an die Zuschauer bringen muss, das Red Bull District Ride ist ja auch, sag ich mal, ein bisschen ähnliches Format, bis auf dass da viel mehr getrickst wird. Ich weiß nicht, ob du mal in Nürnberg beim Red Bull District Ride warst, da ging es jedes Bundesligaspiel eine müde Veranstaltung gegen. Da war ja die ganze Stadt rappelvoll. Irgendwann hat die Polizei auch die Stadt wirklich abgeriegelt, weil es war einfach zu viel. Die hatten auch Angst vor Massenpanik und so. Und da merkst du, was für ein Interesse an dem Sport eigentlich besteht, ne?
Ja, die Frage ist halt an dem Sport oder halt an einem Event, wo halt was geht.
Ja,
ne? Also ich meine, da ist es halt schon, wenn du jetzt wahrscheinlich da Motocross Freestyle hinmachen würdest oder sonst irgendwas.
Wäre ähnlich, ja.
Wäre wahrscheinlich ähnlich. Also es geht halt drum, weil ich meine, District Ride war ja nicht wirklich Mountainbiken. Ich finde, das, was die Leute da machen, also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Und deshalb ist es für mich dann ja, nicht so greifbar. Und das ist wahrscheinlich für 95% der Leute, die da stehen, genauso. Von daher, da geht es eher um das Spektakel und zu sehen, oh, aber es geht nicht um diesen, ich glaube, es geht nicht so um den sportlichen Wettkampf, wenn du weißt, was ich meine.
Mhm.
Ja. Weil das nicht so greifbar ist. Ich meine, deshalb ist ja Fußball so unfassbar erfolgreich, weil das ist relativ einfach zu verstehen und das kann jeder. Und außerdem wäre ja jeder Zweite eh Profi geworden, wenn nicht diese Knieverletzung gewesen wäre.
Ja, und Fußball macht ja auch jeder. Also jedes Kind, egal ob Mädchen oder Junge, sobald es stehen kann und sich bewegen kann und irgendwo einen Ball sieht, kickt es dagegen.
Ne? Ja, also, die Eintrittshürde ist halt super gering. Ne?
Ja, absolut. Ja, und Fußball ist ja auch, also ich finde es ja auch ein bisschen faszinierend. Also es kann ja schon auch interessant sein. Ich bin jetzt kein Fußballfan, ne? Aber ich kann das schon nachvollziehen, weil das ist ja nicht nur das Spiel, das ist ja auch die ganze Kultur drumherum, was da abgeht. Also gerade hier oben im Ruhrgebiet, das ist, also der Fußball, der prägt eine ganze Region hier, das ist schon wild.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, wenn du den besten Fußballer der Welt hast, dann spielt der halt natürlich unfassbar gut, aber jeder guckt und denkt so, ja, das könnte ich auch so fast. Also, weil du hast so ein bisschen, du checkst, wie das so halbwegs funktioniert. Da ist jetzt nicht so viel Magie dabei. Also natürlich, das, keiner von uns kriegt das hin. Ja, aber das ist nicht so weit weg von dem, was man selber macht. Theoretisch. Und wenn du aber so jemanden siehst, der mit dem Fahrrad über eine riesige Rampe springt und dabei halt einen Double Backflip Tailwhip macht, dann ist alleine visuell das einfach ein anderes, was ist komplett anderes.
Hast du das beim Radfahren auch manchmal, wenn du so Videos siehst und denkst, ah ja, krasser Jump, aber ja, würde ich auch machen. Und dann kommst du da hin und denkst dir, fuck, das mache ich auf gar keinen Fall. Ja, also finde ich beim Radfahren ist es. Nee, aber so, weiß nicht, guckst du dir jetzt, Fort William finde ich ist immer ein gutes Beispiel, so dieser Motorway darunter, wo die ja echt, ach, selbst die guten Fahrer die Länge so gerade so schaffen und denkst, ja, Alter, was ist denn da bei euch los? Das geht doch. Und wenn man vor Ort ist, die Dinger sind einfach so unfassbar fucking lang. Und ja, so, oder hier Hotshots in Leogang. Und ja. Ja, coole Jumpline, da will ich auch mal runterjippen. Und dann fährst du da rein und beim zweiten Sprung machst schon dein Testament und beim dritten, ach nee, ich gehe doch lieber wieder auf die Murmelbahn.
Ja.
Es kommt alles im Fernsehen oder im Netz nicht so rüber. Das ist einfach.
Ja, das stimmt. Ja.
Oder jetzt Olympia, hast du Olympia dir reingezogen, so das Skifahren? Also ich bin ja leidenschaftlicher Skifahrer, aber wenn du siehst, wie die da die Pisten runterhämmern und wenn du dann auch noch weißt, in welchem Zustand diese Pisten da sind, das hat ja nichts mit einer normalen Skipiste zu tun. Es ist unreal, was die Jungs und Mädels da veranstalten. Weißt du, wie diese Pisten präpariert werden? Das ist eigentlich Eis, ne? Das ist
wirklich, ich weiß schon.
Deswegen sind die auch immer relativ schnell schwer verletzt, wenn die mal so, passiert ja mal, dass die so in der Kurve verkanten, dann heben die so ab, lass das nur so einen Meter in der Luft sein, fallen auf die Seite und dann, ja, Oberschenkel gebrochen. Ich sag, wie kann das passieren? Das ist doch Schnee. Nee, das ist Eis. Das ist einfach Eis.
Ja, aber so schwer scheint das Skifahren aber gar nicht zu sein, weil man kann es ja auch ohne Kreuzband machen. Auf einem relativ hohen Niveau.
Ja, wenn man also trainiert ist, ne? Mit Muskelmasse ausgleichen,
ja.
Aber.
Ja, also selbst als Rentner scheint das ja noch zu funktionieren.
Du bist gemein.
Hier die Lindsay One hat doch, ist ja irgendwie ihr Sturz, da hatte sie ja schon irgendwie kein Kreuzband mehr und so. Also das
ja, da sind ja schon Verschwörungstheorien wieder im Gange, ne? Dass sie doch noch eins hatte und dass das jetzt hier wegen der Dramatik alles so ein bisschen noch überzeichnet wurde und ja, so. Aber das weiß man alles nicht, was dahinter steckt.
Ach so, ich dachte, das Kreuzband von Lindsay One wurde über Chips gestreut.
Sure.
Ja. Anyway, bevor wir jetzt hier noch weiter in Verschwörungstheorien abdriften und nachher keiner mehr von uns Chips isst, würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Thema.
Oder? Ja, ich freue mich. Welches ist das?
Und zwar kommt heute ein neues Video von mir raus. Und zwar die erste Episode von einer komplett neuen Videoserie. Und zwar Full Circle nennt sich das. Und die erste Episode ist aus Island und ist ein, wie ich finde, sehr gelungenes Videoprojekt, wo es halt eben nicht nur um Radfahren geht, sondern auch um Reisen, Kultur und, wie sollte es anders sein, Kulinarik.
Wie sollte es anders sein, genau.
Genau. Und
Ich hatte ja die Freude, nicht nur schon vorab das natürlich auf Social Media so ein bisschen zu verfolgen, was abging. Ich glaube, wir haben über euren Island-Trip ja auch schon eine Folge gesprochen. Ja. Und du warst ja kürzlich hier und wir haben auch so eine der letzten Fassungen des Videos uns angeschaut. Ich muss sagen, hat mir super gut gefallen. Island ist ja Wahnsinns von der Natur. Ist ja unglaublich, die Bilder. Und dann denkt man, Alter, da will ich auch hin. Und jetzt frage ich dich ganz ehrlich, Tobi, will man da hin?
Ja, ich glaube, man möchte da auf alle Fälle hin.
Aber du hast auch, also um beim Thema Fake News zu bleiben, das Video ist ja wirklich sehr schön geworden, aber du hast mir dann auch ganz ehrlich gesagt, ihr wart ganz schön viel in der Regenjacke unterwegs.
Ja, wir hatten tatsächlich gar nicht so viel Glück mit dem Wetter, als wir dort waren. Aber ja, ich meine, das muss man natürlich so ein bisschen einrechnen, wenn man da in so ein nordisches Land geht. Aber ja, keine Ahnung, ich finde ja immer, wenn es regnet und danach kommt die Sonne raus, das sind immer die schönsten Momente. Und du möchtest Island, glaube ich, nicht mit komplettem Sonnenschein haben. Vor allen Dingen, es gibt ja dieses Hochland, das nennt sich Persmerk. Da gibt es so, sind auch ganz viele Bilder in dem Video mit drin. Es ist alles super grün. Unten drunter ist so der Fluss und dann sind diese großen Gletscher. Ich war da zweimal. Ich war da einmal, da war es bedeckt und einmal da war es Sonne und du möchtest da sein, wenn es bedeckt ist. Dann ist es so viel geiler. Also es schaut so viel dramatischer aus. Es schaut so viel grüner aus. Und von daher, ja, da regnet es hin und wieder mal, aber Island ist wirklich ein absolutes Traumland. Vor allem, wenn man sich da ein bisschen freier bewegen kann und nicht auf die Hauptstraßen angewiesen ist, dann ist das schon echt richtig, richtig cool.
Ja, ja, und zum Wetter, ich glaube auch, das ist so ein bisschen so das typische Ding von Menschen wie uns, sage ich mal, die in einer Region leben, wo es auch gern mal regnet und so. Dann will man im Urlaub immer Sonne und ein bisschen Wärme und blauer Himmel und draußen sitzen und so. Und das ist halt so ein Grundmindset. Aber ich glaube, das muss man, wie du schon sagst, auch ein bisschen ablegen, wenn man in den Norden fährt, sei es jetzt England, Schottland, Dänemark, keine Ahnung, vielleicht, ja, die ganzen Kanaren, wollte ich gerade sagen.
Genau, die ganzen Kanaren. Die Nordkanaren.
Die Nordkanaren, hier Schweden, Finnland und so. Da muss man, glaube ich, das ablegen und auch sagen, ey, schlechtes Wetter ist Teil des Programms und ist auch irgendwie cool. Und wenn man dieses Mindset hat, und ich glaube, du hast das genauso wie ich auch, dann funktioniert das. Und kurzer Spin-off, ich war gerade zum Skifahren in Bergen und habe dann, also so, logisch, man ist ja immer in Bergen zum Skifahren. Und ich poste dann immer gerne mal so kleine Stories und so und immer Nebel im Wald, übelster Schneefall, so du siehst kaum die Hand vor den Augen und so. Und dann kriege ich immer von Kumpels so, hey, fuck, ihr habt ja voll schlechtes Wetter, ist scheiße und so. Und ich so, nein, das ist das schönste Wetter. Also ich liebe das. Ich liebe das total. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als bei Schneefall im Wald zu stehen. Diese Ruhe, weißt du, und die ganzen Pauschaltouris, die bleiben einfach in ihrem Spa-Bereich oder kippen sich überteuerten Aperol in der Hütte rein und du bist einfach alleine da draußen. Oh, und das finde ich, das ist so Freiheit und das ist so schön und das feiere ich ganz hart. Und ja, und deswegen, das habe ich auch in deinem, in dem Video gesehen. So, deswegen würde mich das auch total reizen. Aber nochmal zurück, was ist die Grundidee von überhaupt dieser Reihe? Der Name Full Circle, da steckt ja schon mal irgendwas drin, also ein ganzer Kreis. Und
erzähl. Also wir sind ja sehr viel auch für meine Vorträge gereist und haben halt sehr, sehr viel Länder gesehen und irgendwann ist uns so aufgefallen, dass das, was wirklich bleibt oder das, was du oder das, was ich lange irgendwie im Gedächtnis habe, sind halt so diese Begegnungen mit Leuten und auch die Kulinarik. Also es ist ein Trail-Abenteuer. Wenn du jetzt in den Norden gehst, dann hast du vielleicht nicht das beste Trail-Abenteuer, ja. Aus den Gründen ist es vielleicht nass oder das sind natürlich nicht die besten gebauten Trails, die es gibt, sondern es sind halt viele Naturtrails. Es macht natürlich mir unfassbar Spaß, da zu fahren, weil es halt einfach so ein komplettes Erlebnis ist, ne. Also du hast diese grandiose Natur, du triffst aber dann auch Leute, gerade in Island oder in den nordischen Ländern, halt so richtige Originale, also so richtige Naturleute, die halt einfach das Draußensein lieben und leben. Du lernst aber auch durch die Kulinarik ganz viel von der Kultur und von den Menschen da oben kennen. Und so, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, auf die Leute mehr zugeht und eben nicht nur mit seiner Reisegruppe seinen Plan durchzieht, sondern sich einfach so ein bisschen treiben lässt und auch mal mit Locals in Kontakt kommt oder vielleicht auch nicht immer zu Burger King geht oder zu McDonald's, sondern halt auch mal in wirklich kleine, coole Restaurants und dann mal mit denen spricht, dann hast du auf einmal so eine komplett andere Einstellung zu dem Land oder so einen ganz anderen Blick auf das Land, weil du halt einfach viel mehr Geschichte davon mitbekommst und dann nachher das Land viel, viel besser kennst. Und deshalb ist Full Circle eigentlich für mich die Geschichte, du kannst ein Land nur wirklich richtig kennenlernen, wenn du nicht nur die Trails gefahren bist, sondern auch die Leute kennengelernt hast, die Kultur und die Kulinarik.
Verstehe. Und ich meine, du bist ja schon etwas länger in diesem Kulinarik-Business jetzt auch unterwegs. Wir kennen uns schon super lange. Als ich dich kennengelernt habe, war das, glaube ich, gar nicht Bestandteil. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Da war es einfach ein Mountainbiker, der gern schreddern wollte. Klar, isst man auch immer gern mal was Leckeres. Aber irgendwann hast du angefangen, dich ja da wirklich reinzuarbeiten, also in die Thematik, dich dafür zu interessieren. Du kochst ja auch selber total geil, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Aber wenn ich an Kulinarik denke, dann bin jetzt ein Außenstehender, ne? Aber Island kommt mir da ganz spät erst in den Kopf. Was gibt's denn da Leckeres? Also oder wie kommst du dann auf Island? Da würde man erstmal nach Italien fahren oder Frankreich.
Ja, ich glaube nicht, dass eins von den Ländern einen Vorteil gegenüber dem anderen hat. Das ist ja das Schöne, also du hast nicht irgendwann die beste Küche gesehen, sondern jede Küche ist irgendwie anders und überall gibt's halt irgendwie so seine coolen lokalen Gerichte oder auch irgendwelche Top-Köche, die halt aus dem, was es dort gibt, wirklich die geilsten Sachen zaubern. Und wenn man jetzt an Island denkt, ne, dann hat man relativ viel Regen, man hat halt relativ kalte Temperaturen. Es gibt nur eine recht kurze Zeit, wo dort wirklich Gras wächst, was zum Beispiel die Lämmer fressen. Und deshalb ist dieses Gras, weil es halt einfach so langsam wächst, super aromatisch. Und das merkt man dann tatsächlich auch bei dem Fleisch der Lämmer. Also es ist halt einfach viel, viel aromatischer, weil da halt einfach alles so ein bisschen mehr Zeit hat. Und natürlich auch gibt's da keine riesige Massentierhaltung, sondern da gibt's halt einzelne Bauern, die sich halt darum kümmern, um ihre Lämmer oder um ihre Schafe und dann werden da verschiedene Sachen draus gemacht nachher. Und genauso ist es halt, wenn die dort fischen, die Fischerei in Island ist somit die nachhaltigste, die es halt gibt, weil Fischen ist ja jetzt nicht immer unbedingt nur gut. Und ja, genau. Und ich finde es halt gut, dass halt Leute, die da oben in der Natur wohnen, sich auch mehr über die Natur Gedanken machen. Ja? Also wenn du halt da wirklich, in Island kann man wirklich sagen, nicht der Mensch dirigiert das Leben, sondern die Natur macht das. Und ich glaube, bei uns ist es andersrum. Also da sagen wir halt, okay, wir machen das und das und das und das muss halt alle funktionieren. Alles hat einen Termin und alles hat ein Ablaufdatum und alles muss halt dann und dann so viel bringen und dies und das. Da oben, vergiss es. Also in Island, also wie gesagt, die bauen dort teilweise keine Brücken, weil sie sagen, ja, morgen ist der Bachlauf eh woanders. Und genauso ist es mit der Landwirtschaft. Ne? Da kannst du dich gar nicht, also alles ist Improvisation und alles ist mit viel mehr Liebe gemacht wie bei uns, weil es auch einfach in viel, viel kleineren Mengen stattfindet. Und dann ist
Island, das ist der Key, oder? Ne, diese Menge. Dass wir als Industrienation hier die Leute mit der Fleischwurst vollpressen müssen und dann kommt zu dieser Massentierhaltung und was halt alles nicht so gute Nebeneffekte hat. Und wenn ich das raushöre, ist das jetzt auf Island ja nachhaltig, sofern man das überhaupt irgendwas, ja, eigentlich ist ja gar nichts nachhaltig, aber nachhaltiger als was hier so passiert.
Genau, also in meinen Augen ist es auf alle Fälle besser und bin ja immer der Fan davon, wenn man halt irgendwie, wenn wir jetzt über Fleisch reden und man isst Fleisch oder Fisch, dann sollte man halt irgendwie gucken, dass man das halt irgendwie das Beste davon bekommt und das hat natürlich was mit der Qualität von dem Produkt zu tun, aber auch mit der Qualität, wie es halt aufgezogen und alles wird und genau. Dann ist das natürlich alles ein bisschen teurer, aber man muss halt vielleicht auch nicht so viel davon essen.
Genau, und man kann es über die Menge auch so ein bisschen regulieren, ne?
Was halt einfach in Island super spannend ist, ist, dass es da riesige Gewächshäuser gibt, wo die halt recht viel anpflanzen.
Das würde man auch.
Ja, genau. Aber der Unterschied ist halt, in Holland ist das halt alles beheizt und es muss halt irgendwie dieser Strom entstehen und diese Wärme muss halt irgendwie produziert werden. Da sind wir auch wieder dabei, dass es halt, ja, also erstens ist es Massentomatenhaltung, finde ich auch nicht so gut. Nee. Und dann ist es halt natürlich hat einen riesen Impact, so viel Strom wieder reingepumpt werden muss. Und in Island ist das Gute, da kommt die Wärme halt einfach aus dem Boden. Also das sind halt einfach Geothermal-Gewächshäuser, die da über relativ große Flächen dann einfach die Leute dort oben versorgen. Und da gibt's halt wirklich von der Aubergine über die Tomate gibt's alles aus Island, wo du denken würdest, okay, krass. Also, weißt du, wenn du bei uns in den Supermarkt gehst und es ist nicht gerade Sommer, dann gibt's das ganze Zeug halt irgendwie aus weit, weit südlich.
Ja.
Und es fliegt über die halbe Welt. In Island ist es aber so, da kommt halt wirklich das meiste von der Insel. Und das finde ich halt irgendwie total spannend.
Das ist eh krass, wenn man sich in diese Thematik reinarbeitet. Ich habe neulich einen interessanten Bericht gelesen, da ging es, man soll immer regional kaufen am besten, was du auch gerade sagst, ne? Auch hier im Supermarkt. Aber zum Beispiel im Winter oder im Frühjahr sollst du keine deutschen Äpfel kaufen. Da habe ich gedacht, ja, warum denn nicht, ne? Ja, weil die ab der Ernte in Kühlhäusern liegen, damit die die lange Zeit überstehen. Und das sei klimatisch unterm Strich wieder schlechter, als aus sonnigen Regionen welche zu importieren. Also krass, wie man sich den Kopf so mittlerweile, wenn man sich da interessiert für, verbiegen muss, dass man möglichst politisch korrekt mit wenig Fußabdruck hier über die Runden kommt.
Naja, ich meine, klar, wir kennen hier diese, im Finchgau, ich meine, wir gehen da super gerne zum Radfahren hin, aber da ist natürlich auch, hier, wie nennt sich das?
Pestizidalarm.
Ja, Pestizidalarm, aber ich meine jetzt, genau, Monokultur seine Mutter ist das, ja, ey. Ja. Also da ist wirklich, das ist komplett crazy, da ist ja ein Apfel neben dem anderen. Ja. Und da gibt's ja auch einfach diese riesigen Kühlhäuser. Klar, weil die müssen das dann halt auch irgendwie über den Winter
retten. Genau. Vor allem, was auch krass, gerade wo du Winchgau ansprichst, da gibt's, glaube ich, in der Schweiz, an der Grenze zur Schweiz oder in der Schweiz, weiß ich gar nicht, so ein paar Biobauern, die machen Bio-Äpfel. Und die haben richtigen Beef mit den anderen normalen Apfelbauern, weil wenn der Wind falsch steht, dann fliegen von den Pestiziden beim Sprühen relativ viel oder kann was rüberfliegen und dann kriegen die ihr Biosiegel nicht mehr. Das ist also auch wild. Ja. Aber wenn ich so richtig rausgehört habe, dann glaube ich, ist das so ein bisschen wie wenn wir irgendwo mal eine Reise machen, um Trails zu finden, dass wir sagen, wir machen uns gar nicht so ultramäßig schlau, sondern wir gucken einfach, was gibt's da? Und suchen uns so die Perlen raus. Und so machst du das mit der Kulinarik auch. Du fährst da hin und sagst, ich lass mich jetzt mal überraschen, was das Land zu bieten hat.
Ja, genau, richtig. Und dann kommt man halt, also meistens endet man halt wirklich bei irgendwem am privaten Tisch und isst, was der dann irgendwie so privat kocht. Das finde ich halt zum Beispiel immer super, super cool. Aber eben, dann gibt's natürlich auch richtig geile Restaurants. Es ist tatsächlich so, wenn ich manchmal in irgendwelche Städte fahre oder so, wir waren jetzt in Rom und andere und Leute gehen halt da und in Düsseldorf und andere Leute gehen nach Rom und sagen, ja, wir wollen das Kolosseum sehen, wir wollen halt das sehen und das sehen und das sehen. Und wir gucken halt, okay, wo kann man geil essen? Also was möchten wir kulinarisch sehen? Und am Kolosseum sind wir dann quasi aus dem Restaurant zurück mit dem Bus vorbeigefahren. Ja, weil das interessiert, ne, also ja, ist schon okay. Also gucke ich mir schon auch gerne an. Aber wenn ich die Wahl habe, finde ich die Kulinarik von so Ländern immer irgendwie geiler. Und da muss es wirklich nicht immer Sterneküche sein oder wirklich das Krasseste, sondern manchmal sind es auch wirklich nur diese ganz kleinen Sachen. Also ich meine, klar, in Rom, ne, Spaghetti Carbonara ist eigentlich das einfachste Gericht der Welt. Aber es ist halt auch irgendwie das schwierigste Gericht der Welt. Und das gibt's natürlich da in Perfektion. Oder es gibt halt dort so frittierte Reisbällchen, die sind halt der Knaller. Und genau so gibt es das halt überall. Und auch in Island gibt es halt einfach so viele Sachen. Jetzt muss man sagen, wir haben jetzt in der Island-Zeit nicht jetzt nur super gut gegessen, sondern wir haben auch sehr, sehr viel Tütennudeln gegessen. Ja, also Instant-Zeug hat da schon auch sehr viel stattgefunden, weil es halt einfach unfassbar teuer ist dort. Mhm. Aber wenn man möchte, findet man da schon was Gutes. Und das ist so ein bisschen die Idee der Story oder dieser Serie. Ich meine, die nächste Episode, die jetzt kommt, ist dann Kasachstan. Ist natürlich was ganz anders und ist, würde ich sagen, küchenmäßig jetzt auch zumindest, was halt die Hochküche angeht, auf einem ganz anderen Level, aber nicht weniger gut. Also ich habe da richtig Bock drauf und das ist das, wie ich eh ein Land erlebe und so möchte ich das halt eigentlich nach außen tragen. Und ich bin jetzt froh, dass ich mit Full Circle das erste Mal wirklich so ein Konzept gefunden habe, was eigentlich das Reisen genau so darstellt, wie es mir irgendwie gefällt oder so, wie ich das mache. Weil du hast schon gesagt, ne, ich koche relativ viel und ich fahre relativ viel Rad, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, das so richtig zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist jetzt das erste Mal so, wo man das wirklich gut zusammenbringen kann. Und genau, würde mich mal interessieren, also wir möchten natürlich auch einfach lernen, was die Leute interessiert. Also lass mich mal wissen, wie ihr es findet. Und den Link zum Video haben wir hier mal in die Shownotes.
Ja, unbedingt. Also da muss man sich auch angucken, das sind wirklich starke Aufnahmen. Aber was mich jetzt noch mal interessiert, du hast gesagt, ja, die Trails waren da jetzt so mittelgeil, also war jetzt nicht gebaut, war schon gut, aber jetzt auch nicht epic, deswegen fährt man nicht dahin. Wegen dem Essen fährt man jetzt eigentlich auch nicht dahin. Was hat dich bewegt, nach Island zu fahren? Also oder was gehört, was muss eine Destination können, dass du sagst, da fahre ich für mein Full-Circle-Projekt hin?
Also es ist, ich muss es vielleicht noch mal genauer sagen. Also wenn du auf der Suche nach dem besten Trail bist, dann fährst du wahrscheinlich nach Kanada oder nach Schottland oder sowas. Also da, wo ich finde, wo es die besten Trails gibt, also die bestgebautesten, technisch umgesetzten Trails. Aber das ist ja nicht das, was uns jetzt unbedingt am Mountainbiken Spaß macht, oder? Es muss ja nicht immer der beste Trail sein, sondern es ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen Abenteuer, zwischen Natur, zwischen auch dem Zwischenmenschlichen, also mit wem du da unterwegs bist. Und dafür fährst du auf alle Fälle nach Island. Also ich glaube, du findest nirgendwo diese verrückte Natur, die sich so schnell ändert, wie dort. Und das ist absolut atemberaubend. Und die Trails sind auch mega cool. Aber es ist jetzt, würde ich sagen, nicht der bestgebauteste Trail. Aber das ist auch nicht das, wonach ich suche.
Ja, okay. Und du sagst, es geht auch um die Menschen, mit denen du reist. Mit wem warst du denn überhaupt in Island?
Ich war mit Freunden von mir unterwegs, mit denen ich schon viel unterwegs war, und zwar mit Michi Neumann, der hat das Globetrotter-Magazin gemacht und der hat das Ganze fotografiert. Dann war unser Filmer, der Basti Meier, mit dabei, mit dem waren wir auch in Kasachstan, und das ist so ein Österreicher, mit dem würdest du dich richtig gut verstehen, das ist nämlich ein wahnsinniger Skifahrer.
Ach, schön.
Ja, also wirklich mega guter Skifahrer und
echt, da muss ich mich ja nur mal auf so einen Trip mitnehmen, dann mache ich den Full Circle so halb voll und dann
lerne
ich den kennen.
Ja. Genau. Und einfach ein geiler Fotograf und hat so ein Hardcore Grazer Humor. Also das ist
Was ist haben die Grazer für einen Humor? Auch so einen trockenen, dreckigen wahrscheinlich.
Ja, genau, richtig. Ja, so ganz so ein bisschen eklig, würde ich sagen.
Aber wenn wir bei Kulinarik sind, ich trinke auch gerne mal ein Bier und so. Ich meine, Getränke gehören ja auch dazu. Ich weiß, du musstest dem Alkohol ein bisschen abschwören. Oder es muss ja nicht immer Alkohol sein. Was trinkt man denn auf Island? Gibt es da so einen Nationaldrink?
Ja, also es gibt sehr gutes isländisches Bier, das Einstöck.
Okay.
Das ist tatsächlich sehr lecker. Das geht so ein bisschen in die IPA-Richtung. Ansonsten Wein wächst da natürlich jetzt nicht großartig. Aber ansonsten wird da, glaube ich, sehr viel unter der Hand an selbstgemachten Sachen. Da wird noch Hand angelegt.
Genau. Ja, sehr geil.
Genau. Und dann war Katrin Stör von Ghost Team Kollege noch mit dabei.
Ja.
Und die hat quasi den Riding-Part mit aufgefüllt.
Ja, cool.
Und ja, genau.
Sauber. Ja, also Video kann ich empfehlen. Ich kenne die Rohfassung, die war schon gut. Ich nehme mal an, wenn jetzt das Color Grading noch drüber gelaufen ist und noch ein paar Schnitte und Musik, dann ist es richtig cool. Ich freue mich. Das werde ich mir gleich reinziehen. Ich habe gleich noch einen Termin, aber danach
ist Full Circle
Time. Ja, dann ist Full Circle Time. Ja, weil regnet eh heute, ich kann nichts machen. Morgen soll Sonne wieder scheinen. Gravelrad ist schon geputzt.
Ja. Sehr gut. Ja.
Sehr gut.
Ja, das steht bei mir auch auf alle Fälle auf dem Zettel. Ich bin gestern hier Mountainbike gefahren und bin echt, so langsam geht mir dieser ganze Matsch irgendwie auf den Sack.
Ja, deswegen sitze ich jetzt auch vermehrt am Gravelrad, weil es einfach zum Biken finde ich zu matschig. Also mir tun auch teilweise die Trails leid, auch wenn das nichts ausmacht, ob ich da noch zusätzlich drüber fahre oder nicht, aber ich will es einfach nicht alles so kaputt fahren. Ich will nicht Teil des Problems sein, deswegen fahre ich jetzt lieber mehr Gravel. Und Thema Gravel, wollte ich gerne, wollen wir noch unseren Gravelride jetzt offiziell announcen, am Samstag vor der Cycling World. Machen wir den Gravelride wieder zur Messe aus Hahn. Den genauen Startpunkt geben wir noch bekannt. Wir wollen nämlich diesmal, dass die Leute sich anmelden über Instagram. Wir werden, also soll man per Nachricht sich anmelden. Wir wollen einfach verhindern, dass es zu viele werden, dass die Gruppe unübersichtlich wird, weil wir wollen ja auch an dem Tag noch ankommen. Und Giant ist als Sponsor dabei und wir haben geile Revolt Leihbikes. Das heißt, theoretisch kannst du ohne Fahrrad zum Treffpunkt hier nach Hahn kommen und das dann in der Messe in Düsseldorf abgeben. Auch dafür müsste man sich natürlich anmelden, weil wir haben nur begrenzte Räder in Größen M und L, glaube ich. Aber spielt keine Rolle, einfach anmelden. Und für die Anmeldung eines Gravelbikes, das will ich auch jetzt direkt dazu sagen, auch wenn das im Post nochmal mitstehen wird, nehmen wir eine klitzekleine Reservierungsgebühr, würde ich es nennen. Ist keine Leihgebühr. Du kriegst die Kohle an der Messe wieder oder auch hier am Start schon. Wir wollen nur verhindern, dass die Leute sich Räder reservieren und dann nicht kommen. Das wäre doof.
Ja.
Ja.
Genau. Also wir Route freuen uns wieder, auf alle Fälle extrem. Ja.
Route wird wieder schön. Was man vielleicht auch noch sagen muss, letztes Jahr haben wir ja auch in Hahn-Grüden gestartet, dies Jahr in Hahn. Die Anreise hierher wird ein bisschen komplexer, weil die Bahn gerade general saniert wird. Es gibt einen Schienenersatzverkehr, der funktioniert ganz gut. Aber man muss vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Kauf nehmen, um hierher zu kommen.
Ja, genau. Ja. Oder man fährt einfach schon mit dem Rad
das ist
raus
so, und wieder rein. Das Kleingedruckte ist dann, ja, genau. Das Kleingedruckte steht dann auf Instagram. Und wir haben noch was Geiles. Wir verlosen auch noch 2x2 Eintrittskarten für die Messe. Auch das über Instagram. Alle Mann auf Instagram. Das ist der heiße Scheiß. Und da steht dann auch, wie man an die Codes kommt, was man dafür tun muss. Nichts Wildes, aber es wird lustig.
Sehr gut. Jetzt
bist du wieder eingefroren, Tobi?
Oder ich freue mich wie wild.
Ach so, doch.
Ich sage einfach nichts. Nee.
Ich dachte, jetzt aufgelegt. Ach so, und ich habe auch eine Zusage vom Taxi, ne? Der kommt auch mit. Taxi ist am Start. Taxi wird mitgraden.
Sehr gut.
Ja, Steffi ist hart bemüht, das zu schaffen, aber die ist natürlich zwischen Terminen auf der Messe, an Abreise, Kinderwahnsinn und ihren Mann muss sie ja auch noch betreuen, weiß sie nicht, ob sie das schafft. Aber sie ist motiviert.
Dann wollen wir es hoffen, dass wir die noch überredet bekommen und dann wäre es doch cool, wenn wir alle Mann da losfahren. Und das war letztes Jahr wirklich eine coole Sache und ich bin gespannt, ob du uns dieses Jahr wieder ein anderes Café zeigst. Vielleicht können wir uns alle gemeinsam in Düsseldorf ein Matcha holen.
Oder sowas. Matcha Latte mit Opa Werner?
Matcha Latte.
Ist kein Problem, ja.
Mit dem anderen No Matcha.
Ach, der ja, Tristan Arcelan. Ja, das könnte man eigentlich, da kommen wir vorbei tatsächlich. Vielleicht haue ich den mal an. Ja.
Ja.
Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wobei der sicherlich nicht da sein wird. Der hat ja auf dem Areal Böhler, wo auch die Messe ist, eine Riesenrösterei und auch ein großes Café. Ich denke, der wird sicherlich da wahrscheinlich den Siebträger schwingen. Aber macht ja nichts. Wir können da trotzdem vorbeifahren. Das ist ein cooles Café. Das ist so dekoriert mit ganz vielen alten Espressomaschinen. Sieht richtig geil aus. Ist zwar ein hässliches Gebäude, so ein Industriegebiet, aber der Kaffee ist gut und der Laden ist gut und ja, das sollten wir eigentlich vorbeifahren. Ich habe auch zwei verschiedene Routen ausgearbeitet. Die eine ist so ein bisschen die landschaftlich schönere, die ist ein bisschen länger. Wenn das Wetter nicht ganz so optimal ist, machen wir ein bisschen quicker und direkter zur Messe. Und wenn es halt komplett Shift schneit, hagelt, man weiß es ja nicht, dann würden wir es eventuell auch absagen. Daher auch der Grund, sich vorher anzumelden. Ja, ehe wir da wie die nassen Säcke ankommen. Also, keine Ahnung, bei Schneeregen frage ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber wenn du willst, Tobi,
frage ich. Du warst auch schon mal härter, ey.
Ja, aber gut, was soll ich machen? Ich arbeite mit dir zusammen, da verweichlicht man zwangsläufig.
Das stimmt.
Ja.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du musst jetzt gleich zum nächsten Termin. Ich muss jetzt mein Video online stellen.
Ja, da bin ich gespannt, ey. Mach mal schnell.
Und dann würde ich sagen,
eine ganz, ganz klitzekleinigkeit noch, bevor wir hier aus der Leitung gehen. Mein guter alter Freund, der Jörg Steinkemper, hat mich gebeten, mal ganz kurz seinen Enduro-NRW-Jugendmeisterschaft anzukündigen, die am 26.09. in der Nähe von Büren stattfindet. Also Fuchsduro nennt sich das. Auf fuchsduro.de, glaube ich, sind auch die Details dazu. Ist noch ein bisschen hin, aber für Kinder, die da mithämmern wollen. Letztes Jahr waren über 100 Teilnehmer, NRW-Meisterschaft, wie gesagt. Das wird bestimmt richtig witzig und ich versuche auch, meine Girls aufs Rad zu setzen. Vielleicht kriegst du deine Tochter bis dahin groß genug gezogen, dass sie auch mitfahren kann.
Sollte kein Problem sein, ja.
Ja, also die geben sich immer richtig Mühe da, das wird lustig.
Ja. Ja, cool. Also wenn es bei dir mit Stuttgart nicht klappt, dann fährst du einfach damit, da hast du auch bessere Chancen zu gewinnen.
Auf jeden Fall. Ja, in Stuttgart gewinne ich keinen Blumentopf, das wäre nur so, um es gemacht zu haben.
Ja. Ja, cool. Wunderbar. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir was und wir hören uns hier bald wieder. Danke, tschüss.
Tobi, ciao, ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.